Was passiert mit unseren Gedanken, wenn wir nicht mehr an sie denken? Unser Gehirn lernt meist recht langsam. Es benötigt sehr viele Wiederholungen, bis wir beispielsweise ein Klavierstück spielen, sicher Fahrrad fahren oder mit dem Auto rückwärts einparken können. Doch wenn wir etwas Spannendes erleben oder uns eine spannende Geschichte erzählt wird, merken wir uns dies sofort und vergessen es vielleicht nie mehr und das ohne jegliche Wiederholung. Das gilt auch für einen neuen spannenden Gedanken. In einem Moment ist er da, im nächsten verschwindet er wieder. Doch sobald wir spüren, dass sein Inhalt von Bedeutung sein könnte, halten wir ihn fest und beginnen uns auszumalen, welche Auswirkungen er haben könnte, wenn wir ihn in die Tat umsetzen würden. Doch schon damit wäre unser Kurzzeitgedächtnis völlig überfordert, wenn es auf sich allein gestellt wäre. Dieses befindet sich im Frontallappen unseres Gehirns direkt hinter unserer Denkerstirn. Seine Funktion besteht nicht nur aus Hirnströmen, also elektrischen Impulsen zwischen Nervenzellen, wobei aber nichts aufgezeichnet wird und somit keine langfristigen Erinnerungen entstehen. Sobald wir länger als nur ein paar wenige Sekunden einen neuen Gedanken in unserem Frontalhirn jongliert haben, droht er, verloren zu gehen. Eine kurze Ablenkung genügt, ein klingelndes Handy, ein weiterer Gedanke vielleicht, und schon wäre der ursprüngliche Gedankenfaden für immer verschwunden, gäbe es nicht eine ganz besondere Hirnstruktur, die dazu evolvierte, wichtige Ereignisse in unserem Leben dauerhaft aufzuzeichnen. Und dazu gehören eben auch unsere spontanen Einfälle und Gedanken, wenn sie unser Gehirn für bemerkenswert hält. Sehen Sie hierzu die Abbildung Nummer 3 im Begleitmaterial. Dieser Gedächtnisspeicher für autobiografische Erinnerungen ist paarig angelegt, etwa daumengroß, und liegt im Inneren der beiden Schläfenlappen unseres Gehirns, wie Abbildung 3 zeigt. Aufgrund der Form, die jeweils einem Seepferdchen ähnelt, werden diese Speicher als Hippocampi bezeichnet. Auch wenn wir somit zwei Hippocampi besitzen, werde ich im Weiteren einfachheitshalber nur noch vom Hippocampus sprechen. Dieser gehört zusammen mit dem Riechhirn zum sogenannten Archicortex, von Griechisch für Arche, für Anfang, und Lateinisch Cortex für Rinde, und damit zur evolutionsgeschichtlich ältesten Region unserer Großhirnrinde. Bei Tierarten, die weitaus früher als die Säugetiere evolvierten, wie beispielsweise den Fischen, macht der Archicortex den größten Teil des Großhirns aus. Bei uns Menschen ist er jedoch völlig überlagert vom sogenannten Neokortex, der neuen Hirnrinde. Dieser ist der evolutionsbiologisch jüngste Gehirnteil, den nur Säugetiere besitzen. Obwohl beide Hippocampi zusammen nur 1% des menschlichen Hirnvolumens ausmachen, wären wir ohne sie völlig unfähig, uns an einen Gedanken oder eine Episode unseres Lebens länger als nur ein paar Sekunden zu erinnern. Nur der Hippocampus besitzt die einzigartige Fähigkeit, sich dauerhaft zu merken, wann und wo wir, und sei es nur einmalig, etwas erlebt oder gedacht haben. Damit er trotz seiner im Vergleich zu unserem gesamten Gehirn relativ geringen Größe und dadurch limitierten Speicherkapazität lebenslang unsere Autobiografie schreiben kann, waren im Laufe seiner Evolution mindestens 3 funktionale Anpassungen nötig. Diese zu kennen ist nicht nur entscheidend für unser Verständnis, wie sich unsere Individualität entwickelt, sondern auch dafür zu verstehen, auf welche Weise wir diese verlieren können und schlimmstenfalls zu einheitlichen Kreaturen werden, einfältig und tatsächlich geschichtslos, so wie Henry Molaison, der erste Mensch, dem man das Gedächtnis entfernte. Hintergrundinformation in Sachen Henry. Am 1. September 1953 musste sich Henry Gustav Molaison, 1926 bis 2008, einem schicksalhaften chirurgischen Eingriff unterziehen. Molaison litt nach einem Fahrradunfall, der sich in seiner Kindheit zugetragen hatte, unter medikamentös nicht kontrollierbaren epileptischen Anfällen, so dass das Entfernen des verursachenden Narbengewebes im Gehirn erforderlich wurde. Ob aus einem Hang zur Symmetrie oder auch aus einem gewissen experimentellen Interesse heraus, blieb lange ungeklärt, denn Henrys Operateur, Dr. William B. Scoville, beschloss, nicht nur den vermeintlichen Herd der elektrischen Entladungen chirurgisch zu entfernen. Er amputierte großzügig den Hippocampus in beiden Schläfenlappen. Danach war Henry nicht mehr er selbst. Gleich als er aus der Narkose erwachte, erkannten alle, dass etwas Schreckliches passiert war. Er wusste nicht, wo er sich befand. Aber noch weit schlimmer war, dass er es sich auch nicht merken konnte, gleichgültig, wie oft man es ihm mitteilte. Für Henry gab es keine Vergangenheit mehr und somit auch keine Zukunft. Es gab nichts mehr, wonach er sein Leben hätte ausrichten und planen können. Ohne Instruktionen war Henry frei von jeglichem Motiv, so Philip J. Hills, der Biograf von H.M., wie er noch zu Lebzeiten in Studien bezeichnet wurde, um seine Privatsphäre zu schützen. Seine Betreuer mochten ihn zwar, denn er behielt seine gutmütige, freundliche Art. Doch seine Unfähigkeit, sich an sie zu erinnern, und der Umstand, immer wieder dieselben Gespräche mit ihm führen zu müssen, führten laut Hill dazu, dass sie ihn nach und nach wie ein Haustier betrachteten. Dr. Brenda Milner, eine Pionierin der Gedächtnisforschung, die Henry über viele Jahre betreute und die auf der Basis seines Gedächtnisverlusts die Neurobiologie des Erinnerns revolutionierte, Henrys tragisches Schicksal war ein Glücksfall für die Menschheit, bemerkte dazu, obwohl sie selbst eine sehr liebevolle Frau ist, er verlor seine Menschlichkeit. Man kann für so eine Person keine Freundschaft oder irgendeine menschliche Zuneigung entwickeln. Einige Jahre später nannte Scoville sein Vorgehen ein Experiment und nicht eine Therapie und hoffte, vergeblich, durch sein Geständnis Nachahmer davon abzuhalten, ähnlich rigoros die Grenzen menschlicher Neugier auszuloten. Der damalige Zeitgeist zerstörte bei Menschen wie Henry auf recht brutale Art Zeit und Geist. Der heutige Zeitgeist wirkt subtiler, doch setzt sein Zerstörungswerk in demselben Gehirnteil an, der Henry entfernt wurde, und das nicht nur individuell und als Experiment, sondern global und, wenn mich nicht alles täuscht, im vollen Bewusstsein über die verheerenden Folgen des Vorgehens.